Moin und willkommen zu dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruintaucher-Team, Tobias.
Hi, grüß euch.
Daniel.
Hallo.
Und Alex. Schön, dass ihr bei dieser Folge zuhört. Ich bin Alex und heute sprechen wir über die parapsychologischen Geräte.
Ja, um auch einfach mal auf einen Wunsch von euch zurückzukommen, dass wir mal über die Geräte sprechen. Das wurde nämlich nach der Folge 1 uns zugesendet, dass wir doch mal bitte darüber sprechen sollen.
Das heißt, warum wir diese Geräte benutzen, warum wir welche nicht benutzen und welche wir benutzen. Und ich würde auch gleich mal anfangen mit den absoluten Basic, und zwar den EMF-Meter. Viele kennen den auch als K2-Meter. Er stellt sicher, dass individuelle Schwankungen in elektromagnetischen Feldern, also Strahlung, gemessen werden. Dass Schwankungen, die möglicherweise durch einen Geist verursacht wurden, gemessen werden können. Der K2-Detektor wird mit einer einzigen Batterie betrieben und meldet EMF-Messung im 5-Milligauss-Bereich. Dieses empfindliche Gerät hat mehrere Indikatoren, die anzeigen, wie stark das Signal ist, mit dem Sie in Kontakt sind. Das heißt im Endeffekt, das hat ganz viele kleine Glühbirnen in verschiedenen Farben und je doller der Ausschlag ist, desto mehr Lampen leuchten. Das geht dann von grün bis orange, gelb und rot. Viele paranormale Ermittler sind davon überzeugt, dass Geister und Wesenheiten aus elektrischer Energie bestehen. Das K2-Meter erkennt, wenn sie sich in der Nähe dieser elektrischen Energien befinden und warnt sie mit Hilfe unterschiedlich farbiger Lichter. Das Erkennen von EMFs ist einfach. Die Bestimmung ihrer Quelle ist manchmal jedoch nicht so einfach. Und was die Sache noch schlimmer macht, sie lassen sich leicht fälschen. Und das ist eine Sache, die zeigen wir relativ oft in unseren PUs, dass wenn man auf dieses K2-Meter den Daumen drauf lässt und lässt sich mit ganz wenig Druck das Ding manipulieren. Das ist super einfach. Die meiste Zeit ist das für uns eher ein nutzloses Werkzeug, weil es wirklich nur selten ausschlägt. Und wenn das da mal ausschlägt, dann freuen wir uns immer wie Bolle, weil das halt wirklich ein Phänomen ist, weil wir uns nicht erklären können, wo denn jetzt so ein starker Ausschlag herkommen kann. Also wenn man so Sachen wie Sendeturm oder ein G5-Turm, wenn man das ausschließen kann, dann ist das schon sehr stark verwunderlich, in welchem Rhythmus und wie so eine Schwankung entsteht.
Wir hatten ja einmal das Phänomen, dass wir gerade in einen Raum reingekommen sind und das Gerät total ausgeschlagen hat. Also das war quasi das erste Mal, als ich das K2-Meter dabei hatte und auf einmal gingen die ganzen Lampen an. Da habe ich ja auch noch gesagt, ich glaube, das ist EMF. Ich glaube, hat es jetzt ausgeschlagen und in dem Moment ging es nochmal und dann war ich schon sehr erstaunt. Besonders, wir haben ja geprüft, wir haben ja unsere Telefone immer auf Flugmodus, wir haben es ja. Ich habe, glaube ich, mein Telefon auch mal daneben gehalten.
Ja, genau.
Um zu gucken, ja, was jetzt mein Telefon, mein Handy, aber nein. Und danach ist es auch ganz, ganz lange wieder ruhig geblieben. Ne?
Und der Daniel und ich, wir waren ja auf der PU Seelenfänger Teil 2. Da hatten wir das pulsartig. Das heißt, das EMF-Gerät hat pulsartig einen Ausschlag gehabt. Und das spricht wiederum gegen etwas Elektrisches, etwas, was eine konstante Spannung hat. Und das ist spannend.
Vor allem, weil wir ja auch an einem Ort waren, der so verlassen war, da gab es im Endeffekt noch nicht mal mehr Stromleitungen, die in irgendeiner Weise noch irgendwas geführt haben. Und ja, Alex, wie du schon sagst, das war an dem Tag wirklich, also so einen starken Ausschlag an diesem EF K2-Meter hatte ich diesbezüglich auch noch nicht und es war ein tolles Erlebnis. Ich hatte mich ja danach so ein bisschen auch mit dem Thema auseinandergesetzt, wie stark sind denn eigentlich diese elektromagnetischen Felder, die da überhaupt gemessen werden? Und wenn wir dieses Milligauss jetzt zum Beispiel in Tesla umrechnen, was eine sehr viel modernere Einheit ist, erkennen wir relativ schnell, da geht es eher in Millitesla, Mikrotesla. Das ist eine sehr geringe Einheit, aber letztlich, sage ich jetzt mal, aus dem Nichts kommen tut das auch nicht. Also schon sehr spannend.
Richtig, und man muss aber trotzdem immer skeptisch sein. Man freut sich zwar immer für jeden Ausschlag, aber wir sind ja generell doch sehr skeptisch auf unseren Untersuchungen.
Es ist halt ein Hilfsmittel von vielen Hilfsmitteln, die wir haben, ein Indiz, aber nichts, worauf wir uns hauptsächlich verlassen, aber es hilft.
Und ich denke, das ist einer der wenigen Werkzeuge, die wirklich jedes Ghost Hunting Team hat.
Gut, dann kommen wir mal jetzt zur SLS-Kamera oder auch Kinect genannt. SLS steht für Structured Light Sensor. Ermöglicht es der Kamera, Skelettbewegungen zu verfolgen und jedes Objekt in der Umgebung zu erkennen. Die Kamera wurde entwickelt, um Menschen zu erkennen und ihre humanoiden Skelettformen, Gelenkstruktur und Bewegungen einzufangen. Die SLS-Kamera strahlt hunderte von Infrarotstrahlen aus. Diese Werte erstellen ein 3D-Modell der Umgebung und alles darin.
Dabei darf man nicht vergessen, dass das ein System ja eigentlich für eine Spielkonsole entwickelt wurde, dass du ohne Controller ein Spiel steuern kannst. Das heißt, das Konzept ist dafür ausgelegt, dass es deine Bewegung erkennt, sodass du etwas in einem System damit steuern kannst. Spannend ist, dass die ersten Ghost Hunter dann irgendwann rausgefunden haben, dass das Skelette anzeigt, wo keine Menschen waren. Und dass es eben kein Stuhl oder kein Schrank ist. Und ich denke, das ist der Grund, warum so viele Ghost Hunter sich diese SLS-Dinger umgebaut haben für die Geisterjagd, weil dafür sind sie ja nicht konzipiert worden.
Ja, richtig, aber das ist auch total super, finde ich. Es ist auch immer sehr, sehr spannend, weil wenn man um die Ecke geht, sieht man da jetzt was oder sieht man etwas nicht.
Richtig.
Das ist schon immer sehr spannend, wenn man das Gerät mit hat.
Vor allen Dingen spannend ist, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, wie sich diese Skelette bewegen, also, als ob sie tanzen würden, wild, oder dass sie verknotet auf dem Boden liegen, wo ich mir nicht erklären kann, warum die SLS jetzt da eine Struktur erkennt mit Gliedmaßen.
Also es wirkt extrem unnatürlich. Unnatürliches Verhalten. Hast du vollkommen recht. Auch die Größen teilweise. Also wir haben da teilweise Wesen gesehen gehabt, die um die 2 Meter, 2,50 Meter groß sein dürften und teilweise wie Kinder,
Was
ganz
aber
klein.
auch dazu passt, so sich quälende Positionen auch, ne? Auch unten auf dem Boden oder an der Decke, als ob sie begraben oder hinter einer Wand sind. Da lässt ja
Ja.
viel Spielraum für Interpretation. Ist auf jeden Fall ein tolles Tool, leider sehr, sehr teuer. Deswegen hat es bei uns so lange gedauert, bis wir uns sowas leisten konnten.
Das Schöne daran ist aber, dass es über die SLS-Kameras, da gibt es sehr viele Aufnahmen im Internet und auch sehr viele sehr unheimliche Aufnahmen. Also wer sich dafür, für diese Technik mal interessiert, darüber findet man viele Aufnahmen, die auch recht erschreckend sind, weil in der meisten Zeit findet das ja zu Hause statt, wo die Leute das festgestellt haben. Die haben ihre Spielkonsole genutzt und merken dann, ey, ich sitze hier, aber da wird mir noch was anderes angezeigt, was ich nicht sehen kann.
Ich hatte mal tatsächlich ein Programm für mein Handy. Das hat aus allem eine Struktur gemacht. Das war auch
Ja.
sehr interessant, ob es eine Milchpackung war, ein Türgriff, eine Uhr, ein Regenschirm. Es war alles.
Das finde
Alles
ich
hatte.
bei diesen Apps generell doof. Und bei der SLS, da weißt du halt, wo der Input herkommt. Diese Infrarotstrahlen, die werden gebrochen und dann weißt du, dass er das erkennt, dass das ein Messwert ist. Und deswegen ist das das perfekte Ghost Hunting Tool. Das ist was, ich nenne es mal vorsichtig Wissenschaftliches.
Ja, ist schon korrekt, weil ich sag mal, hier können wir eindeutig sehen, dass der Raum gescannt wird.
Genau.
So, und das ist im Endeffekt schon, wie du schon sagst, ein wissenschaftlicher Ansatz oder ein seriöser Ansatz. Ja.
Gerade in Kombination mit der Vollspektrum- oder Wärmebild, dass man das gleich miteinander kombiniert. Wenn das schon ein Wesen ist, dann kann man auch gleich ein Foto davon machen.
Das war so die Überleitung zu dem nächsten
Ja,
Thema.
ja. Ich werde euch jetzt etwas über die Wärmebildkamera und die Wärmebildtechnik erzählen, die wir diesbezüglich auch gerne benutzen. Die Wärmebildkamera ermöglicht es, die Wärmeverteilung zu visualisieren. Und gerade bei dem Ghost Hunting hat man ja oft dieses Gefühl, ey, jetzt wird es hier gerade kalt, jetzt wird es hier gerade warm. Oder einfach, dass man Temperaturschwankungen spürt, wird die aber gerne auch messbar haben, um nicht au oder um ausschließen zu können, dass das nicht nur ein subjektives Gefühl ist, was wir da haben. Eine Wärmebildkamera funktioniert nicht wie eine normale Kamera, dass sie über ein Objektiv ein Bild einfängt. Eine Wärmebildkamera fängt im Endeffekt über einen Sensor die Wärmestrahlung, die jedes Objekt abgibt, ein und zeigt sie über elektrische Impulse, wird es in ein Bild umgewandelt. Das ist also recht komplex, aber hat nichts mit einer Optik zu tun. Das ist wie eine Platte. Dort werden alle diese Strahlen draufgestrahlt und ein Computer oder ein Chipsatz rechnet um, welche Temperaturen auf jedem Bereich stattfinden.
Mm-hmm.
So, einfach nur damit man versteht, wie funktioniert das überhaupt. Das hat nichts mit Optik zu tun. Das hat im Endeffekt rein was mit Sensorentechnik zu tun. Diese Technik ist fein genug, um 0,05 Grad zu erkennen und uns Unterschiede zu zeigen. Wichtig dabei ist aber, und das wird jetzt für unsere Zuschauer, die unseren Kanal sehen, einiges erklären: Wärmebildkameras können nicht die Auflösung einer normalen Kamera bieten. Das wäre sensortechnisch einfach viel zu teuer und aufwendig. Also natürlich können wir uns eine Wärmebildkamera für 1000 Euro, 10.000
Ja.
Euro kaufen, die eine ganze Landschaft aufnimmt. Aber das ist nicht zielführend für unsere Geisterjagd. Und von daher wird eine solche Wärmebildkamera nie die Auflösung haben, wie sie eine normale Kamera hat. Aber für unsere Zwecke ist das auch vollkommen ausreichend, denn wir wollen nur Anomalien feststellen.
Das ist ja schon ein großer Segen, dass man so das Gefühl der Kälte entweder entkräften oder bestätigen kann. Weil es gibt ja Leute, die sagen, boah, meine Hände werden kalt oder ich werde hier am Knie berührt, das wird kalt. Da können wir jetzt eben hingehen und sagen, hey, das ist gar nicht so, das ist nur ein Gefühl.
Genau, und das Schöne ist, wir haben tatsächlich auch schon eine Aufnahme, wo man im Endeffekt sieht, diese Kamera und die Programme, die dahinter laufen, die neigen immer dazu, das wärmste Objekt, einen Mittelwert und das kälteste Objekt anzuzeigen. Und gerade wenn das kälteste Objekt gerade in dem Raum eine Ecke war und auf einmal ist es eine Stelle, wo wir mit der SLS-Kamera hinzeigen und dort etwas sehen, das hatten wir schon in der Vergangenheit, ist das ein spannendes Phänomen und einfach nochmal eine Bestätigung für das, was wir tun.
Ja. Und da darf man nicht vergessen, wenn ein Objekt auf einmal 3 Grad hat und dann, weiß ich nicht, 2 oder 3 Grad wärmer oder kälter wird, dafür braucht es ja Energie. Die werden ja nicht auf einmal kälter oder wärmer, sondern da braucht es eine bestimmte Energie. Und das ist ja das, was wir suchen. Wieso passiert das?
Korrekt. Ne? Vor allem bei dem einen Beispiel hatten wir im Endeffekt auch eine Steinplatte oder Steinboden. Der erhitzt sich nicht so schnell. Also ich sag mal, dafür, wie du schon sagst, Alex, ist eine gewisse Energie von Nöten, die sich eigentlich auch nicht von jetzt auf gleich entstehen dürfte, meines Erachtens.
Ja, das heißt, das wäre einer dieser Phänomene, wo wir sagen können, da ist etwas passiert. Was können wir natürlich nicht sagen, das spekulieren wir nur, aber deswegen machen wir das ja.
Gut, dann sind wir jetzt bei der Vollspektrumkamera angekommen. Eine Vollspektrumkamera ist eine Kamera, die in der Lage ist, das gesamte elektromagnetische Spektrum aufzuzeichnen, von ultravioletten Licht bis hin zur Infrarotstrahlung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras, die nur für das menschliche Auge sichtbares Licht erfassen kann, kann die Vollspektrumkamera jedes Spektrum von Licht uns anzeigen. Wir verwenden eine Vollspektrumkamera die gesamte PU über, stellen sie entweder fest auf oder gehen rum und machen damit Aufnahmen. Das Interessante daran ist, auch hier durch diese Kamera werden zum Beispiel die Strahlen der SLS-Kamera sichtbar. Das ist so ein schöner kleiner Beweis dafür, dass hier im Endeffekt ein Licht sichtbar gemacht wird, was wir mit dem normalen Auge nicht sehen können.
Ja, richtig. Da sieht man immer die ganzen schönen Punkte.
Genau.
Und wenn da was da durchläuft oder schwebt oder wie auch immer, das wird dann halt erfasst, ja.
Korrekt, also deswegen sage ich jetzt mal, diese Kombination SLS-Kamera mit Vollspektrumkamera ist eine Kombination, wo ich mir auch erhoffe, dass wir da sehr gute Ergebnisse mit einfangen
Ja,
können,
weil wenn
ja.
die SLS ja schon sagt, da ist etwas, dann wäre es halt wirklich dumm, es mal nicht zu probieren, zu fotografieren, also mit der echten Kamera als auch mit der Vollspektrum, weil die ist halt von der Farbgebung anders, die nimmt aber halt einfach auch anders wahr. Und zwar, ja, die ist sensibel in Bewegung, aber interessant ist dann solchen Phänomenen, wenn der gesamte Körper glasklar ist, aber nur das Gesicht verschwommen ist. Und das macht sehr interessante Bilder. Mag man rein interpretieren, was man möchte. Weil im Endeffekt, wenn man einen Geist fotografiert, glaubt dann das eh niemand.
Richtig.
Aber die Ergebnisse, die wir bis jetzt hatten, die sind schon toll. Und wir fügen die auch immer in den Folgen ein, wenn wir was haben. Aber die Vollspektrum ist schon ein tolles Werkzeug und wir nutzen das auch wirklich gerne.
Ich würde euch jetzt gerne mal die Spiritbox vorstellen, die wir auch sehr gerne mittlerweile einsetzen, auch wenn es manchmal sehr schwierig wird, dort etwas rauszuhören. Unser Modell ist nämlich die PSB7. Die scannt sowohl AM wie auch FM-Frequenzen vorwärts und rückwärts mit extrem hoher Geschwindigkeit bis zu 350 Millisekunden. Es sollen Wesenheiten in die Signale eindringen oder sie manipulieren können, um Wörter und Nachrichten zu senden. Das heißt also, es werden immer wieder Radiosender oder andere Frequenzen durchgetaktet in einer Geschwindigkeit von 350 Millisekunden, so dass Wortfetzen zu hören sind. Das Erstaunliche, was ich daran immer finde, ist, es hat die Frequenz gewechselt, es entstand aber ein ganzer Satz.
Ja.
Das heißt, es entstand ein Satz, obwohl innerhalb von Millisekunden die Frequenzen sich ändern. Also können die irgendwie da was mit anfangen.
Das muss ja irgendwas mit dem Wechsel zu tun haben, diesen schnellen Frequenzwechsel, dass es da eine Möglichkeit gibt zu einer Kommunikation. Und das sage ich als großer Gegner von der Spiritbox. Also bevor Tobias aufgeschlagen ist mit seiner Spiritbox, wollte ich so ein Ding überhaupt gar nicht in mein Equipment-Sortiment haben. Eben weil, ja, alle Geräte sind manipulierbar. Aber gerade bei der Spiritbox ist das auch gerne mal bekannt, dass da zum Beispiel so Babyschreie oder Babystimmen reinkommen. Ja, warum? Weil im Babyphone lockt sich da gerne mal mit ein in diesen Frequenzbereich. Und deswegen ist es halt von außen manipulierbar. Aber als wir das erste Mal die Spiritbox gemacht haben mit einer Estas, war ich total begeistert. Dieses super nervige Rauschen bringt einen in so eine Art, wie sagt man, Hypnose. Und das Feedback, was man dadurch bekommt, hat mich dann tatsächlich überzeugt. Und das sage ich hier ohne irgendeinen Werbedeal mit der Firma. Ich finde die mittlerweile super und nutze die auch gerne, auch wenn man die in einem Video sieht, am liebsten den Ton ausmachen würde, ja, weil das Ding nervt tierisch.
Richtig.
Immer dieses. Ja, aber wie Tobi schon gesagt hat, also gerade dieser Wechsel der schnellen Frequenzen ist ja wirklich eine Sache, wo man sich dann halt auch wirklich fragt, wie kann dadurch ein gesamter Satz entstehen? Es läuft durch verschiedenste Frequenzen auf und runter und am Ende kriegst du doch etwas raus, was ein gerader Satz ist. Und da sage ich jetzt mal, das ist für mich dann auch schon etwas mehr als Zufall.
Also was ich super fand, das war in der Folge beim Fledermaushaus.
Zwischen Schatten und Fledermäusen.
Genau, richtig. Wo wir die Spiritbox hinstellen und aus der Spiritbox das Wort Spiritbox kommt. Also das hat man in diesem Moment ja überhaupt nicht gehört. Aber das Wort Spiritbox aus der Spiritbox, wo wir die Spiritbox hinstellen.
Ja, das ist schon ist cool.
So ein ganz krasser Bezug.
Klingt paradox.
Ja, aber wir hatten ja in einigen Untersuchungen wirklich, wo uns direkt geantwortet wurde, also wo wirklich keine großartig Wartezeit war und wo auch immer Bezug darauf gezogen wurde, was wir machen. Wenn wir filmen zum Beispiel oder ein Handy hatten, dann wurde das gesagt.
Aber es war im Nachhinein, glaube ich, trotzdem auch so, dass wir auch bei den Auswertungen mehr Ergebnisse hatten als bei dem, was wir währenddessen gehört haben, wie bei den anderen Geräten.
Das ist ein seltsames Phänomen, dass man bei der Auswertung mit Kopfhörer wesentlich mehr raushört, weil man ja auch vor zurückspulen kann, als vor Ort. Das ist immer wieder so, ist auch bei den EVPs so.
Ja, man ist auch vor Ort immer sehr angespannt und abgelenkt.
Ja.
Also man ist ja nie richtig entspannt auf so einer Untersuchung und dann versteht man auch nicht alles, obwohl man auch die Kopfhörer auf hat. Man natürlich bekommt man Wörter rein, aber man kennt ja die Fragen nicht. Das ist ja auch das Schöne, was da noch.
Ja, und gerade wenn man das in Kombination mit Augenbinder und Kopfhörer wie bei der Estas-Methode hat, da nimmt man ja noch die ganze Dunkelheit drumherum wahr oder was um einen rum kreucht und fleucht oder sich einen nähert. Das ist ja dann noch eine ganz andere Liga.
Ja, das stimmt. Deswegen definitiv ein wichtiger Aspekt, den du da reingeworfen hast, Tobi, wohl wahr.
Und ich bin dankbar, dass ich eines Besseren belehrt worden bin durch die Spiritbox. Also das hätte ich selber nicht gedacht. Und wo wir bei Spiritbox sind, kommen wir mal generell zu den ITC-Geräten, die wir benutzen. Das sind zum Beispiel Necrophonic, Ghost Tube, Alice, Ameline Box, alles, was in der Richtung Feedback gibt. Der Begriff ITC bedeutet instrumentelle Transkommunikation, wurde in den 1970er Jahren von Ernst Senkowski geprägt und bezeichnet. Allgemein die Kommunikation zwischen Geistern oder anderen körperlosen Wesen und den Lebenden mittels elektronischer Geräte aller Art, wie Turmbandgeräte, Faxgeräte, Fernsehgeräte oder Computer. In unserem Fall sind das Diktiergeräte, Ghost Tube und Necrophonic.
Ja, da gab es mal, ich glaube, das war in Freiburg, wo das gegründet, richtig? Die erste Anlaufstelle für,
Parapsychologische Anlaufstelle,
richtig,
ja.
und die haben auch Versuche damit gefahren, und zwar haben die ein altes Tonband genommen mit Radiosendern, beziehungsweise haben Radiosender laufen lassen und haben das auf Tonband aufgenommen und haben Fragen gestellt.
Ach,
Und
krass.
auf den Tonbandaufnahmen sind tatsächlich unterschiedliche Stimmen zu hören.
Die nicht dazugehören.
Richtig.
Ja. Ja, krass, das sind EVPs, das sind ja im
Genau.
wahrsten Sinne, ne, körperlose Stimmen. Und ich finde es krass, dass dieses Phänomen aber auch auf sowas wie ein Faxgerät, ne, oder auf einen Computer
Also
Zugriff hat.
bezüglich des Computers ist es ja sehr interessant, dass die ersten Informatiker schon relativ schnell das Gefühl hatten, dass ihre Kiste ein Eigenleben entwickelt. Das ist bis heute. Also ich sage jetzt mal, viele Leute, die einen Computer einrichten, haben nach einer gewissen Zeit das Gefühl, dass dieses Ding ein Eigenleben entwickelt.
Da gibt es Fun Fact, eine tolle Folge von X-Faktor, wo es auch um genau sowas
Naja,
ging.
deswegen. Und also wie gesagt, die ersten Informatiker schon hatten so das Gefühl, ey, in dieser Kiste, nach einer gewissen Zeit, wenn ich das einspeise, mit Rede, meine Wut drauf lasse oder eben meine Freude dran habe, dass es so ist, als hätte es ein Eigenleben oder es würde das entwickeln.
Das ist krass.
Das nur mal so als kleiner Fun-Fact nebenbei.
Tonbandstimmen, auch als Electronic Voice Phenomenon, also EVP bezeichnet, sind Hörereignisse innerhalb akustischer Aufzeichnung, die als gesprochene Sätze oder Satzfragmente interpretiert werden können. Meist muss man dafür die Tonspur verlangsamen, manchmal aber auch rückwärts abspielen. Und dadurch, dass ich in unserem Team die ganzen EVP-Aufnahmen bis jetzt durchgehe, kann ich das nur bestätigen. Meiner Erfahrung nach sind die meisten EVPs bei einer Geschwindigkeit von 0,035, zumindest laut meinem Programm, was ich nutze. Das heißt deutlich verlangsamt, was schon interessant ist, weil die Theorie besagt ja, dass Geister auf einer anderen dimensionalen Ebene mit uns kommunizieren. Wie das sich zeitlich zusammenspielt, ist ja eine reine Theorie, aber ich finde das interessant, dass so eine Dinge verlangsamt bzw. verschnellert oder rückwärts gesprochen werden müssen. Das ist schon spannend. Also zu unseren ITC-Geräten, die wir benutzen. Da hätten wir einmal Ghost Tube. Ghost Tube ist ein Programm, was jetzt nicht wirklich beliebt ist, aber wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist also auch ein ITC-Programm, das die Technologie von Mobilfongeräten nutzt, also die Sensoren wie den Magnetometer oder den Näherungssensor. Es hat Zugriff auf eine Wortdatenbank mit bis zu 1000 häufig verwendeten Namen und Wörtern in über 20 Sprachen. Je nach Messwert reagiert Ghosttube mit einem Wort oder Satz. Und wie gesagt, wir haben bis jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und teilweise wirklich treffende Wörter. Also man hat natürlich auch manchmal Ergebnisse, die überhaupt nicht reinpassen. Dann wiederum aber, dass Bezug auf genau das Thema bezogen wird oder das Haus, in dem man ist.
Genau.
Also ich kann da wirklich nichts Schlechtes drüber sagen und ja, das ist eine kostenlose App. Vielleicht wird es deswegen schlecht gemacht. Es funktioniert aber wie jedes andere ITC-Gerät auch. Es ist
Richtig,
nicht mit dem
genau.
Internet verbunden und hat eine Wortdatenbank.
Richtig.
Ja.
Manche oder andere Teams, die nehmen halt andere.
Ja, teure Dinger, genau.
Richtig, aber das ist das gleiche Prinzip. Da ist eine Wortdatenbank hinter und die auch, wenn es benutzt wird, Wörter rausschmeißt.
Die auch manipulierbar ist wie alle anderen Geräte. Also
Richtig,
ich
das ist
bin da.
korrekt.
Also, wie ich sehe, das relativ neutral. Und wenn man gute Ergebnisse hat, beziehungsweise realistische Ergebnisse, die einen nicht in die Irre führen, dann warum nicht?
Ja, nur fest steht eins, wir würden diese Art der Apps auch niemals, sage ich jetzt mal, ohne Flugmodus benutzen, weil ich sag mal, jede App, die mit dem Internet verbunden ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie auf die Datenbank zugreift, nur zur Unterhaltung da ist. Von daher, wenn wir solche Apps nutzen, dann müssen wir auch sicherstellen, dass keine Internetverbindung besteht, dass da nicht irgendwie manipuliert wird, sondern dass wir wirklich wissen, das tut dieses Gerät gerade von sich selbst aus.
Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal dazwischen gerede, aber das ist mir immer sehr wichtig. Wir wollen Ergebnisse haben und uns nicht selbst veräppeln. Also wir forschen und wir
Korrekt.
unterhalten nicht.
Und hier darf natürlich wieder jeder seine eigene Meinung haben oder das gut oder doof finden. Genau. Das zweite Programm, die Necrophonic, die kostet, Geld, die ist nicht umsonst, ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend ist, die nutzt Teilwörter, Reverse Audio, Fremdsprachen und andere Teile, die helfen können, mit Geistern zu kommunizieren. Neben einigen grundlegenden Lauten wie na, nein, da, tun, die, ma, kann und so weiter, gibt es keine wirklichen Wörter oder Sätze in den 8 Sound-Datenbanken. Es gibt noch eine 9., das ist die White-Noise-Datenbank und die rauscht einfach nur. Das heißt, dass das Tolle an der Necrophonic ist, es besitzt keine Wörter und keine Sätze. Und es kommen aber dennoch Dutzende Wörter raus.
Ja.
Und das ist einer meiner Lieblings-ITC-Geräte. Das ist zwar wie bei der Spiritbox ein riesen Wirrwarr an Wörter, aber es spuckt manchmal Französisch, manchmal hatten wir sogar ein griechisches Wort dabei. Und das ist total faszinierend. Das dürfte es nämlich nicht können.
Ja, so sieht es in mir aus. Und ich bin auch immer sehr fasziniert von der Necrophonic, weil ich mir immer denke, wie kommt dieser Satz jetzt zustande? Das ist wie bei der Spiritbox. Wie funktioniert das? Es kann eigentlich nicht sein. Aber wir haben bei den Auswertungen eindeutig klare Worte oder Sätze,
die sich auf unsere Untersuchungen beziehen, also wo Fragen beantwortet werden.
Richtig. Ja. Ja. Ich sag mal, was ich auch persönlich immer sehr interessant finde, ist, und da gibt es ja mehrere parapsychologische Ansätze, dass man im Endeffekt wie durch einen Zufallsgenerator versucht, den Zufall, also dass da kein Zufall drin ist. Und gerade so ein weißes Rauschen ist der Zufallsgenerator. Und wenn man da selbst im Rauschen Veränderungen drin hört, dann sage ich jetzt mal, kann man relativ schnell raushören, ist das denn zufällig, dass sich dieses Rauschen verändert? Verändert sich das Rauschen aufgrund etwas, was wir tun, etwas, was wir sagen, versucht da etwas mit uns zu interagieren. Von daher finde ich, selbst das weiße Rauschen ist im Endeffekt schon eine gute Methode, um festzustellen, läuft hier gerade Zufall oder nimmt etwas auf den Zufall Einfluss?
Genau. Aber am schönsten sind natürlich immer direkt EVPs, weil die kommen ja direkt von der Quelle.
Richtig.
Die werden nicht generiert. Und wir haben ja nicht nur auf unserem Diktiergerät EVPs, wir haben manchmal so laute EVPs, dass die auf der Kameraaufnahme dran sind, ohne dass man es verlangsamt. Also das sind super, super starke
EVPs. Und ohne, dass wir das vor Ort hören.
Das kommt nämlich noch dazu.
Dasselbe haben wir natürlich auch mal, das machen wir nochmal in einer anderen Folge, dass wir Wesen auf der Kamera sehen, aber nicht mit unseren Augen. Also es ist ähnlich wie den EVPs, dass man sie digital sieht oder durch der Linse, durch den Spiegel einer Kamera, aber nicht mit bloßen Augen.
Ist auch manchmal besser so.
Tatsächlich,
ja. Für diesen Zeitpunkt, wo wir uns da aufhalten, im Endeffekt rettet das viel, dass wir es zu dem Zeitpunkt nicht sehen.
Ich finde es aber dann wiederum spannend, warum es durch einen Filter sichtbar ist, aber nicht mit dem bloßen Auge, ob das diese Dimensionsbrücke ist. Das finde ich spannend.
Da kann das man auch ist spannend, aber da können wir jetzt stundenlang drüber philosophieren und Vermutungen stellen. Ich hoffe natürlich, dass wir es mit unserem Team so ein bisschen erforschen und herausfinden können. Dass wir vielleicht doch noch in der Lage sein werden, etwas mehr als andere Ghost Hunter Teams herauszufinden. So dass, nun gut, ich sag mal so, jeder kann immer behaupten, ja, das, was die da zeigen, ist ja gefaked. Aber wir können euch versprechen, wir faken nichts. Wir wollen seriös an die Themen drangehen und von daher habe ich die Hoffnung, dass wir vielleicht durch unseren Kanal etwas entdecken und dass wir es euch zeigen können, wo wir euch deutlich zeigen können, hier ist etwas.
Dafür benutzen wir natürlich auch unseren RAM-Pod. Das Gerät warnen Sie mit Licht und Ton, je nachdem, wie nah eine Energiestörung an der 360-Grad-Antenne ist. Die ATDD-Funktion, automatische Temperaturabwicklungserkennung, für jede 5 Grad Änderung der Temperatur wird ein Audioalarm und ein visueller Alarm ausgelöst. Blau für kälter, rot für wärmer. RAM-Pods sind wie aufgeladene EMF-Messgeräte. Anstatt nach einem elektromagnetischen Feld zu suchen, erzeugen Strahlen elektromagnetische Kapseln ihr eigenes Feld und reagieren dann mit blinkenden Lichtern und Geräuschen, wenn es gestört wird. Sie sind eine Art Bewegungsmelder für Geister. Man platziert einen in der Mitte eines Raumes oder Flures, um unterschiedliche Präsenzen zu erkennen oder mit ihnen zu kommunizieren, indem man ein Wesen auffordert, mit ihm zu interagieren.
Das Spannende ist ja, das ist ja quasi eine Mischung aus Wärmebild, K2-Meter Und das erkennt halt, also es bietet einen Raum, der bewacht wird. Also diese Antenne, die baut ja ein Feld auf und das
Genau.
Feld dient uns, indem es bewacht und auf Temperaturschwankungen reagiert. Das ist also ein super praktisches Werkzeug, was wir auch erst leider sehr, sehr spät bekommen haben durch unsere Denise. Und wir damit jetzt auch quasi auch erstmal unsere ersten Erfahrungen machen.
Bis jetzt hatten wir leider noch keine Ergebnisse damit, richtig?
Ja, also wir haben eine abgespeckte Variante, das ist eine Eule, das ist ein Teddybär, die hat auch eine weitaus kleinere Antenne, das heißt, man muss schon sehr nah an dem Triggerobjekt rangehen. Und ja, bis jetzt haben wir da noch keine Ergebnisse. Wir haben jetzt zwei Untersuchungen damit gemacht und das mal ausprobiert. Das wird aber noch mehr. Also wir werden uns damit auch noch intensiver befassen.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, ich mich auch.
So viel erstmal zu unseren, ich sag mal, großen Werkzeugen, die wir benutzen und die wir uns im Laufe der Zeit angeeignet haben. Wir haben jetzt natürlich noch ein paar kleinere Werkzeuge, zum Beispiel die Wildtierkamera. Die erklärt sich eigentlich von alleine. Die benutzen wir, um zum Beispiel mal einen Flur zu bewachen oder einen Ort im Auge zu behalten, dass wir langfristig sehen, hat sich dort was bewegt oder nicht. Dann hätten wir noch.
Also zum Beispiel die Katzenbälle, die hatten wir letztens ja auch. Das sind einfache Bälle, die schaltet man ein, die blinken zuerst, dann hört das Blinken auf und die blinken erst wieder, wenn man sie bewegt. Also man muss sie schon irgendwo hinrollen oder berühren oder stark bewegen, dass sie wieder anfangen zu leuchten, sonst liegen sie nämlich nur rum. Und das Krasse ist dann, wenn die irgendwo rumliegen, auf einmal angehen.
Weil das ist ja wirklich, die müssen wirklich mehr als nur berührt werden. Und das ist spannend, weil wo kommt das auf einmal her? Es ist ja nicht
Richtig.
so, dass das Haus sich auf einmal so doll bewegt. Und das ist spannend. Wir haben ganz oft, dass die Katzenbälle ausschlagen. Mag man davon halten, was man will, das ist ein Spielzeug. Aber es funktioniert erstaunlich gut für die sogenannte Geisterjagd.
Das finde ich auch immer wieder faszinierend, weil selber bewegen sie sich ja nicht.
Richtig. Es kommt nur was in der Nähe, ne? Ja, ansonsten, welches natürlich ein grundlegendes Element der Geisterjagd sind natürlich gute Taschenlampen. In der Hinsicht sind wir unterschiedlich ausgestattet. Da haben wir alle unsere eigenen Taschenlampen, groß, klein. Wir wollen natürlich an gewissen Orten nicht zu viel Aufmerksamkeit erwecken. Von daher sage ich jetzt mal, Taschenlampen haben wir alle. Einsetzen tun wir sie aber nur bedingt und sehr mit Taktik. Schön ist, dass man an den Taschenlampen selbst halt auch so ein bisschen den Effekt des Energiesaugens feststellen kann. Gerade zu der Winterzeit sind wir diesbezüglich natürlich super skeptisch. Aber ich sag mal, auch bei meiner ersten PU hatten wir schon direkt das Phänomen, drei Taschenlampen gleichzeitig leer. Und das ist sowas, das kennt man eigentlich von anderen Ghost Hunter Teams, wo man sich jedes Mal fragt, kann das denn wirklich so sein? Ist das irgendwie gemacht? Ist das dargestellt? Wir haben es selbst schon erlebt. Also tatsächlich haben wir es schon erlebt. Es war zwar kalt und ich sag mal, wir hätten auch gesagt, wenn das jetzt innerhalb vom Minutentakt die eine nach der anderen ausfällt, dann können wir da deutlich auch das Kältephänomen benennen. Aber wenn wir feststellen, innerhalb von einer Sekunde drei gleichzeitig und andere elektrische Geräte fangen auch noch mit an zu spinnen, dann ist auch die Taschenlampe ein Indikator.
Gerade weil die Taschenlampe ja wie ein Akku oder eine Powerbank fungiert, wir bieten das ja an. Ne? Bedient euch dieser Energie, solange ihr euch nicht an uns bedient. Und da
Richtig.
machen die das dann natürlich auch.
Ja.
Und da hätten wir zum Beispiel was ähnlich wie die Katzenbälle ist, unsere LED-Lichter. Das sind ganz, ganz kleine LED-Lichter, die man aufdreht. Das heißt, man muss wirklich ein Gewinde drehen und man dreht die auf, bis sie leuchten. Dann dreht man sie ein Mühe zurück, dass sie nicht mehr leuchten und bietet so den Wesenheiten die Möglichkeit, manipuliert das und bringt das zum Leuchten. Das heißt, auch da haben wir die Notwendigkeit, dass man Energie und eine Kraft braucht, damit die angehen. Und das ist Wahnsinn. Wir haben manchmal eine PU, wo die am laufenden Band blinken und gar nicht mehr ausgehen wollen und dann wiederum Untersuchungen, wo einfach weder Katzenbälle noch LED-Licht funktionieren. Also es ist schon erstaunlich.
Ich finde es halt immer interessant, womit sich die anderen Energien versuchen, sich mit uns in Verbindung zu setzen oder womit die versuchen, mit uns zu kommunizieren. In dem einen Ort funktionieren die Katzenbälle super, das Katzenbometer funktioniert wunderbar. Und an anderen Orten funktionieren diese Geräte überhaupt nicht. Da funktioniert dann die Spiritbox total super. Die Ghost Tube haut ein Wort nach dem anderen raus, was man sonst auch nicht gewohnt ist. Es gibt ja manchmal Sessions, die wir haben, da haut die Ghosttube so viel hintereinander weg, was auch mit dem Ort in Verbindung gebracht werden kann oder mit unseren Fragen. Und dann ist minutenlang nichts mehr. Ja. Stille, absolut. Es kommt von keinem Gerät irgendetwas.
Ich glaube, das liegt manchmal vielleicht sogar daran, wie die Wesenheiten geprägt sind. Wenn wir jetzt mal so ein Lost Place haben, wo alles drumherum kaputt gemacht wurde und zerstört ist, dann sind die, ich denke, was Menschen angeht, eventuell vorsichtig oder skeptisch und halten sich von uns fern, eventuell. Und dass die dann gar nicht so auf diese Neugier haben, diese Dinge anzufassen. Mhm. Und dann hast du teilweise Orte wie alte Kinderheime oder so, wo dann halt eine neugierige Wesenheit ist, die einfach sagt, das ist alles meins, das fasse ich an. In dem einen Hotel, wo wir gedreht haben, da haben wir die Katzenbälle immer aufgestellt und dann kam das Feedback, lass das hier, das ist meins. Ich so, nee, das sind meine Bälle.
Hab ich gekauft.
Ja, weil diese Dinge halt so toll finden. Ne? Ja. Kann man mit interagieren und die leuchten. Also aus der Sicht eines Kindes kann man das, denke ich, mal gut nachempfinden.
Dann haben wir noch die Bewegungsmelder öfters im Einsatz. Das kennt man aus ganz, ganz vielen Geschäften. Man geht durch die Tür, dann fängt es an zu piepsen. Die Lichtschranke wird durchbrochen und damit hat man dann halt einen Melder angeschlagen, der laut piepst. Wir können verschiedene Melodien benutzen dafür.
Ja, dient halt, denke ich mal, oft zur Überwachung einfach. Damit sichern wir quasi einen Ort ab, wollen aber auch natürlich eventuell mal einen Flur überwachen, wo wir wissen, geht da eine Wesenheit lang, weil das Schrittphänomen, das haben wir auch oft.
Ja.
Ne? Und dann da nutzt man das natürlich gerne mal, um zu gucken, ja, geht da jetzt wirklich jemand lang? Aber leider funktioniert das bis jetzt nur bedingt. wahrscheinlich, also da gibt es verschiedene Bewegungsmelder, einige, die mit einer Lichtschranke funktionieren, andere, die mit Infrarot irgendwie funktionieren. Also da kann man noch mal bessere kaufen. Unsere kommen jetzt aus dem Baumarkt. Kosten, glaube ich, 20 Tacken.
20% auf alles, außer Tiernahrung.
Außer Tiernahrung, genau. Ja, ansonsten haben wir auch noch, zusätzlich nehmen wir noch das Hilfsmittel der Kerzen mit. Ein recht kleines Hilfsmittel. Es dient einmal dazu, ich sag mal, in der letzten Instanz doch etwas Licht zu haben. Wir hoffen, dass wir sie dafür aber niemals brauchen. Und ansonsten, wir können sie natürlich auch zur einfachen Kommunikation einsetzen. Was wir auch in einer Folge, zwei Folgen bis jetzt getan haben.
Richtig, ja.
Ja, deswegen, also Alex, magst du darauf etwas eingehen, was wir da genau...
Ja, und zwar haben wir in der Pyromantik, das heißt, wir nutzen zwei Kerzen, eine für Ja, eine für Nein. Und so geben wir den Entitäten die Möglichkeiten, uns eine andere Art des Feedback zu geben, dass sie uns ein ganz klares Nein auf einer anderen Art zeigen können, weil Kerzen, sagt man ja, bieten ja auch eine Energiequelle. Das heißt, die können sich gleichzeitig Energie nehmen und ein Feedback dalassen. Und ansonsten, ganz blöd gesagt, kann man die Kerze immer noch dazu nutzen, um zu schauen, weht hier Wind oder ist das etwas Paranormales?
Richtig, genau.
Ja. Darum kann man aber auch ein Feuerzeug nehmen, das haben wir nämlich auch immer dabei.
Ganz wichtig hier zu erwähnen ist, dass wir die Kerzen auch nur einsetzen, wenn wir wirklich sicher sind. Die Fenster sind zu, es ist kein Kurzschluss, wollte ich jetzt schon sagen, kein Durchzug, dass wir die auch wirklich einsetzen können. Und wir testen auch vorher, aus welcher Richtung eventuell Durchzug kommen könnte und schauen uns die Kerzen genau an.
Das Schöne ist bei den Kerzen, das kennt natürlich jeder. Das Grundprinzip der Kerzen ist sehr alt. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen das Thema, gewisse Wesen springen darauf an, gewisse Dinge springen darauf an. Kerzen sind sehr alt. Letztlich Kerzen dürfte, selbst wenn dort ein Wesen seit Tausenden von Jahren sind, das Prinzip der Kerze ist recht bekannt. Und von daher, auch wenn das nur ein kleines Hilfsmittel ist, so will ich doch nicht sagen, dass es nicht unbedeutsam sein könnte.
Ich denke, da hat der Daniel vollkommen recht, weil jeder kennt eine Kerze und das ist die einfachste Energiequelle überhaupt. Ich meine, wenn man jetzt ein Wesen eine Kerze hinhält oder ein K2-Meter, ich denke, jeder würde sich für eine Kerze...
Schon alleine, wie viele Kinder auch mit Flammen spielen. Also das zieht uns an. Ne? Ich sag mal, schon ein kleines Kind fängt an, mit seinem Finger über die Flamme zu fahren und...
Den Wachs auf den
Finger. Ja, genau.
Also Kerzen sind so eine kleine Faszination, weil sie im Endeffekt das kleine Feuer darstellen. Ne? Und Feuer fasziniert uns alle.
Ja, und damit kommen wir auch zum Schluss. Das ist so generell alles, was wir dabei haben, Natürlich Kamera, Stativ und so, das muss man gar nicht benennen. Aber das ist so unser Werkzeug, was wir nutzen. Und das wird mit der Zeit natürlich auch noch wachsen. Es werden andere Dinge dazukommen. Wir werden wahrscheinlich auch mal in etwas neuere Spiritbox investieren oder eventuell in einem RAM-Pod. Aber so, dass ihr jetzt mal einen Überblick habt, was wir nutzen und damit ihr vielleicht versteht, wenn wir so gewisse Sachen sagen wie RAM-Pod oder SLS-Kamera. Wenn ihr Fragen habt oder Geschichten, die wir veröffentlichen sollen, sowie Themen, über die wir reden sollen, dann schreibt uns gerne. Eure Meinung ist uns wichtig. Wie könnt ihr uns erreichen? Schaut gerne bei unserem Discord-Server vorbei, sowie unser Ruinentaucher-Kanal auf YouTube. Dort könnt ihr uns auch auf verschiedenen Arten erreichen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Und immer schön daran denken, Tote haben es auch nicht leicht.